So, da bin ich wieder. Ja, hier ist noch einmal etwas skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise, kurz Folge 30. Ja, ihr hört Shitwetter, ne? Ja, Halloween passt irgendwie zum Herbst. Das ist eine spookige Jahreszeit, so, ne? Ist ja alles dunkel, Blätter liegen rum und so. Und ja, Halloween ist ja schon vorbei, aber ich gehe jetzt wirklich schon im Stockdunklen zur Arbeit. Und ja, heute wollte ich mich noch ein letztes Mal oder vorletztes Mal oder vielleicht auch, ach keine Ahnung, auf jeden Fall wollte ich mich mit Erbsen auseinandersetzen. Da gab es eine Jesus-Diskussion und die Erbsünde müssen wir dringend, muss ich noch mal was zu sagen, nämlich es gibt ein paar kriminelle Definitionen von Erbsünde. Erstens, ich bleibe dabei, ihr habt ja meinen Podcast zur Erbsünde gehört, dieses Erbsünde, das muss man komplett aus dem Vokabular streichen, das geht gar nicht, ne? Also der Begriff Sünde ist einfach komplett verbrannt. Es sei denn, man definiert ihn neu. Die Orthodoxen reden ja immer von Erbübel, ne? Also das ist nochmal eine andere Nummer. Und ich will jetzt nicht nochmal die Geschichte von Adam im Paradies und so erzählen, ne? Mit dem Apfel und dem ganzen Gedöns. Die Juden glauben ja gar nicht, dass das irgendwas mit Sünde zu tun hat, sondern halten diesen Apfelesserei quasi für Gottes Plan, ne? Also der Mensch soll ja frei sein, ne? Gott hat ihn ja frei erschaffen, das war ja nicht die Entscheidung des Menschen, ne? Also Erkenntnis, ne? Das ist ja, darum geht es ja bei der Apfelesserei. Und ja, das kann man jetzt alles mal so ein bisschen umschiffen, indem man einfach sagt, die Erbsünde, der Begriff ist verbrannt, den sollte man aus dem Vokabular einfach komplett streichen. Ja, und durch Erbübel ersetzen, vielleicht ist Erbübel wirklich besser. Man könnte allerdings auch, und das ist meine Idee, manchmal die Erbsünde neu definieren und ein bisschen abgrenzen. Das Problem bei der Sünde ist nämlich, dass es eine Schnittmenge mit der Schuld gibt. Ne? Also, das ist leider das Problematische an dem Begriff Sünde. Ne? Ja. Gut, fangen wir mal vorne an. Sünde ist ein weites Feld, ne? Das wird immer wieder neu definiert, aber Sünde ist halt die, und da sind die halt, die Orthodoxen, nicht der Meinung, dass wir Menschen durch und durch sündig sind wie die Evangelien. Das geht ja eigentlich gar nicht, was die Protestanten da für ein Menschenbild haben. Die Orthodoxen Christen gehen halt davon aus, dass der Mensch anfällig für die Sünde ist. Die haben übrigens auch ein relativ schlechtes Menschenbild, da muss man schon aufpassen. Aber so trashig wie die Protestanten halt nicht. Und wir sind halt anfällig für die Sünde. Und da müssen wir natürlich gucken, was ist Sünde. Und da haben wir ein Riesenproblem. Das ist nämlich ein weites Feld. Es gibt einmal die Sünden, die uns einfach von Gott trennen. Ne? Die gibt es ja. Ne? Also der Mensch trennt sich freiwillig von Gott. Und da gibt es also Sünden, die uns von ihm trennen. Ne? Gier, ne? Maßlosigkeit. Ne? Das sind so, was kann man noch? Disziplinlosigkeit und solche Dinge. Da kann man viel aufzählen. Das sind natürlich Dinge, die uns von Gott trennen, gar keine Frage. Ja, also es ist eine Trennung von Gott, vollziehen wir ja damit. Die Unfähigkeit zu akzeptieren, ne, den Hang zur Rebellion, den Menschen halt haben, der auch ganz durchaus auch sinnvoll ist manchmal, ne, aber halt nicht durchgängig und deswegen zu einer Trennung von Gott führt. Ne, also diese Überheblichkeit, dieses Gottseinwollen, dieser Mangel an Demut, ne, das sind also sündige, ja, wie soll man es nennen, Sünden, nennen wir es einfach mal Sünden. Benutzen wir diesen Begriff einfach mal, ne, obwohl, wie gesagt, der ist schon ziemlich verbrannt, weil so extrem es braucht, ne. Gut, also diese Sünden, die trennen uns von Gott, ne? Also die hindern uns an der Kontemplation, die hindern uns daran, Gott zu hören. Wir hören dann Gott einfach nicht zu, ne? Wir sind verstrickt in diese Sünden und hören Gott einfach nicht mehr zu. Können Gott auch in dem Moment gar nicht mehr zuhören. Da sind wir natürlich selber für verantwortlich. Aber es ist natürlich auch, hat einen gewissen tragischen Aspekt, ne? Weil der Kontakt zu Gott, dann, wir kümmern ihn halt nicht mehr. Gott spricht ununterbrochen zu uns und wir können ihn einfach nicht wahrnehmen und hören, ne? Weil wir so um uns selbst kreisen, ne? Das ist alles eine Form der Egozentrik, ne? Ja, und dann gibt es noch die Sünde der bösen Tat, ne? Und nur diese Sünde der bösen Tat, die hat etwas mit Schuld zu tun, ne? Da müssen wir echt aufpassen. Da ist die Bibel aber auch selber für verantwortlich, weil das natürlich auch im Neuen Testament teilweise miteinander vermischt wird. Das ist leider nicht sauber getrennt und deswegen, ja, wenn wir die Sünde so sehen, dann kriegt sie halt eine ganz andere Bedeutung als durch und durch verdorben, ne? Also dann heißt die Aussage, wir sind Sünder, einfach nur, wir sind von Gott getrennt, ne? Also, ja, wir sind von Gott getrennt. Gut, und jetzt kommen wir zum Erbsünde oder Erbübel. So richtig kacke, und das haben wir bei der Jesus.de jetzt wieder gehabt, wird es halt, wenn die Christen die Erbsünde dazu missbrauchen, den Menschen die Schuld für das Elend der Welt in die Schuhe zu schieben. Das wird von vielen Christen gemacht. Das ist eine Form der Dualität, die ich extremst ablehne, läuft darauf hinaus, der Gott hat den Menschen, das ist jetzt die Theorie, die ich wirklich vehement bekämpfe, die ich für amoralisch halte. Gott hat die Welt gut erschaffen, der Mensch hat es verkackt, ne? Und deswegen haben wir das Übel in der Welt, ne? Adam hat es stellvertretend für den Menschen verkackt und deswegen haben wir das Übel in der Welt. Das heißt, die Welt hier wurde von Gott nicht erschaffen. Letztendlich wurde schon irgendwie erschaffen, aber das ist auch die orthodoxe Sicht. Der Mensch hat die schöne Schöpfung verdorben. Ne, also der ist auch für Krankheiten verantwortlich. Also der Mensch hat natürlich die schöne Schöpfung von Gott ein Stück weit verdorben. Da stimme ich den Orthodoxen natürlich zu. Ne? Guckt euch das letzte Jahrhundert an. Und auch dieses Jahrhundert. Ne, das frisch angefangene Jahrhundert. Das schlimmste Elend ist natürlich nicht von Gott verursacht, sondern vom Menschen, ne? Kriege und dieses ganze Folter. Und das ist ja entsetzlich, was der Mensch macht, ne? Aber das Elend, das Gott verursacht, das ist Gott für verantwortlich, ne? Also ich bin als Mensch nicht für Krankheiten verantwortlich, ne? Weder für meine eigenen noch für die andere. Deswegen sollte das Wort Sünde, bevor man von Erbsünde spricht, dringendst in einem Disclaimer genauestens auseinandergehalten werden. Also, dem Menschen die Verantwortung für das natürliche Übel in die Schuhe zu schieben, ist eine echt super assige Angehensweise und eine beschissene Lösung der Theodizee-Frage. Und das zweite natürlich noch schlimmer, dem Teufel die Verantwortung für das Elend der Menschheit, denn das ist natürlich eine völlig bizarre Abspaltung der bösen, in Anführungsstrichen, Anteile Gottes, ne? Also das ist ja quasi ein guter Gott, der ist für alles Gute verantwortlich, ein böser Teufel ist für alles Böse verantwortlich. Da kriegt man ja einen Knoten im Gehirn, ne? Vor allem, wenn man natürlich auch immer einkriegt, dass natürlich der gute Gott da nicht mehr allmächtig ist. Oder den Teufel halt gewähren lässt, dann ist er aber kein guter Gott mehr, ne? Drüber nachdenken, bevor er sowas bitte schreibt. Ja, und ja, es steht und fällt halt damit, also das ist die schlimmste Interpretation der Erbsünde, ne? Also bizarr finde ich das, ne? Da kann man natürlich dran glauben, vielleicht ist es ja auch wahr, ne? Ich bestehe ja nicht auf dem Wahrheitsbegriff, aber ich warne, weil ich das wirklich für eine finsteres Gottesbild halte. Ich habe ja das Gottesbild, Gott hat diese Welt erschaffen, die Welt ist gut. Ne? Er hat ja gesagt und er sah, dass es gut war. Ich habe quasi die jüdische Sicht der Apfelgeschichte. Ne? Gott hat den Menschen zur Freiheit erschaffen. Gott wollte, dass Adam dem Apfel isst. Gott wollte, dass der Mensch sterblich wird. Ne? Und er hat uns sterblich erfassen. Und deswegen ist jeder natürliche Tod Gottes Wille. Also natürlicher Tod übrigens ja weit gefasst. Ne? Krebs und so ist alles Gottes Wille. Aber nicht das, was man so in der Medizin oder natürlich im Tod versteht, Altersschwäche sterben, sondern auch Krebs und so, Tsunamis vom Blitz erschlagen. Alles Gottes Wille. Das ist Teil von Gottes Plan, den wir nicht erfassen können mit unserem armen Verstand. Ne? Gut, und dann hat die Erbsünde natürlich eine andere Bedeutung. Ne? Das Übel in der Welt ist halt der Preis der Freiheit. Ne? Also die Welt, das ist ja eine Version von Leibniz, Beste aller Welten. Gott konnte die Welt halt nur so erschaffen, wie er sie erschaffen. Er konnte sie auch anders erschaffen. Aber es ist Teil von Gottes Plan, dass die Welt halt genau so ist, wie sie ist. Ne? Also bis auf das menschliche, vom Menschen gemachte Übel. Das wollte Gott natürlich nicht. Das ist der Preis der Freiheit. Ne? Aber auf einer sehr abstrakten Ebene ist Gott dafür zwar nicht verantwortlich. Das hat der Mensch hier eingeleiert. Aber die Freiheit zumindest ist auch Teil von Gottes Plan. Ne? Also die Folgen, die diese Entscheidung von Gott hat, dafür ist der Mensch verantwortlich, nicht Gott. Aber die Freiheit selber ist Teil von Gottes Plan. Ja, und dann ist das, was wir unter Erbsünde verstehen, also was ich unter Erbsünde verstehe, eine universelle Verlorenheit des Menschen. Das bleibt noch übrig. Ne? Wir haben halt die Neigung, nicht demütig genug zu sein, ne? Unsere eigene Bedeutung überzubewerten, ne? Und die Freiheit dazu zu missbrauchen, Gott halt nicht zuzuhören. Ne? Also missbrauchen ist vielleicht zu heftig, ne? Aber die Freiheit ermöglicht es uns halt auch, Gott nicht zuzuhören und den Weg zum Heil selber zu suchen, anstatt einfach Gott zuzuhören und seinen Weg zum Heil akzeptieren. Ne? Also die Freiheit ermöglicht es uns, gegen Gott zu rebellieren. Ne? Das macht ja wohl jeder auf phasenweise. Ja, und das ist natürlich nichts Gutes, ne? Also eine Rebellion gegen Gott, könnt ihr euch mal die neuen Atheisten angucken. Das hat natürlich etwas Hasserfülltes und auch etwas unglaublich Dummes, das ist schon wieder Schwachsinn, gegen Gott zu rebellieren. Und führt natürlich auch nicht gerade zu mehr Frieden, ne? Also gegen die Nichtakzeptanz der Welt und Rebellion gegen Gott ist natürlich ein Weg in die Unzufriedenheit, ne? Nun waren ja die Marxisten oft der Meinung, dass Unzufriedenheit total wichtig ist, weil Rebellion eine coole Sache ist. Ne? Dieser Meinung kann man ja auch sein. In einigen Punkten ist es übrigens auch ganz okay. Rebellion ist ja nichts prinzipiell Schlechtes, aber gegen Gott rebellieren ist ziemlich dumm. Ne? Also, kann man machen. Wir sind ja frei. Ich bin mir auch sicher, dass Gott das nicht übel nimmt. Aber es ist natürlich unfassbar dumm, gegen Ungerechtigkeit zu rebellieren. So man sie denn ändern kann. Rebellion macht eigentlich nur Sinn, wenn man die Option hat, das zu verändern. Sonst ist das eigentlich ziemlich ein Gefühl, das völlig ins Leere läuft. Ne? Ja, und das ist ein anderer Begriff der Erbsünde. Ne? Also wir sind von Gott halt getrennt. Ne? Und wir sind auch irgendwie verloren. Und das ist ganz, ganz wichtig, nichts damit zu tun, dass wir verantwortlich sind für diese Welt, für das natürliche Übel jetzt, ne? Dafür sind wir nicht verantwortlich. Es hat auch nichts mit Schuld zu tun. Gar nichts. Und deswegen muss Gott uns auch nichts vergeben. Ne? Ja? Gut. Ein anderer Aspekt der Erbsünde, der vielleicht etwas mit Schuld zu tun hat, ist die Schuld des Nicht-Eingreifen-Könnens. Ne? Also Gott hat uns sehr, sehr begrenzt erschaffen und wir sind natürlich auch verstrickt. Ne? Also ich kann hier natürlich nicht so leben, ohne mich schuldig zu machen. Das fängt jetzt an damit, dass ich Tiere esse. Okay, das könnte ich bleiben lassen, ich tue es aber nicht. Das fängt damit an, dass ich Produkte konsumiere, an dem Blut klebt. Da kann ich nichts gegen machen. Ne? Das ist quasi unmöglich in dieser Welt, in die ich ja nun mal eben verstrickt bin, schuldfrei zu leben. Ja, da muss man sich ja nicht verhalten wie die letzte Wildsau. Aber man muss natürlich zur Kenntnis nehmen, dass man in seinen Möglichkeiten gar keine Schuld auf sich zu laden, natürlich äußerst begrenzt ist. Ne? Man muss sich manchmal gegen Leute zur Wehr setzen, verletzt die. Das hat auch was mit Schuld zu tun. Man verletzt Menschen, das ist ja immer Schuld. Ne? Und Da können wir schon darauf hoffen, dass Gott uns diese Schuld vergibt. Ne? Also vielleicht müssen wir auch sühnen. Ne? Es gibt sicher auch Grenzen, wo man denkt, ja, da ist die Schuld, da muss die Schuld auch gesühnt werden. Da wird nicht vergeben. Ne? Da müssen wir immer wieder gucken. Ne? Das wissen wir nicht. Ne? Aber ein Teil dieser Schuld wird uns sicher auch vergeben. Weil wir halt Menschen sind und Grenzen unterworfen sind, ne? Ja, es ist vor allen Dingen die Schuld des Nichtstuns, ne? Ne? Und dann ist es die Schuld der Gleichgültigkeit, die uns Menschen leider auch zu eigen ist, ne? Wir sind ja ziemlich indifferent, so, ne? Kaufen da ganz lässig bei irgendwelchen Textildiscountern T-Shirts, die unter haarsträubenden Bedingungen produzieren. Also das ist eine Schuld. Vielleicht müssen wir dafür sühnen, also ich bin mir nicht ganz sicher, dass da wirklich komplett freigesprochen werden. Aber es könnte auch sein, dass uns ein Teil der Schuld vergeben wird, weil, und jetzt kommen wir zur Passion Jesu und zur Wiederauferstehung, da muss das Ganze miteinander verknüpft werden. Aber das verknüpfe ich erst in Dortmund am Norden, weil jetzt kommt die Unionsstraße und ich muss abschalten, war zu laut. Ja, aber bevor ich jetzt weitermache mit der Passion Christi, noch ein kurzer Schwenk zum Verantwortung. Also hauptsächlich ging es nämlich bei der Diskussion darum, wer ist jetzt für das natürliche Übel verantwortlich, Gott oder der Mensch? Und da gab es eine dritte Variante, die ich noch kurz vorstellen möchte und die ich nicht ablehne, aber für blutleer halte. Da wurde nämlich Verantwortung so definiert, dass verantworten, ne? Also man schuldet praktisch jemandem eine Erklärung. So kann man Verantwortung natürlich auch sehen. Ne? Also wenn ich etwas verantworten muss, dann schulde ich jemandem oder Gott eine Erklärung. Ne? Also Gott vor allem. Ne? Wenn man Verantwortung so definiert, dann ist Gott natürlich nicht verantwortlich für das natürliche Übel, weil über ihn gibt es ja nichts, dem er eine Erklärung schuldet. Und dem Menschen, das hat er bei Hiob ganz klar gesagt, schuldet er keine Erklärung. Ne? Also ist mir gegenüber natürlich nicht verantwortlich. Das stimmt. Wenn man Verantwortung so definiert, ist das Problem vom Tisch. Aber das verstehen die meisten Leute gar nicht unter dem Problem. Ich verstehe mich unter Verantwortung wollen. Ne? Will ich etwas, wenn ich etwas will und tue? Ne? Wollen und tun natürlich. Ne? Also wenn ich eine Entscheidung fälle, etwas zu tun, dann bin ich für diese Entscheidung verantwortlich. Na gut, wenn ich eine Entscheidung fälle, etwas zu denken, bin ich auch für diese Entscheidung verantwortlich. Also einfach, es geht um Entscheidung, ne? Um Willen wollte ich das, ne? Und Wollen impliziert halt Verantwortung. Man muss halt einem Kind, wenn ein Kind zum Beispiel im Kindergarten geärgert wird und sich tierisch aufregt und dem anderen einen auf die Fresse haut, ne? Dann das muss man übrigens auch Jugendlichen noch erklären und teilweise sogar Erwachsenen befürchte ich. Dann ist natürlich nicht derjenige, der geärgert hat, für die Wut verantwortlich, die der andere empfindet. Ne? Ich entscheide mich ja immer, wütend zu werden. Ne? Das ist ja. Und für das auf die Fresse hauen sowieso. Ne? Das entscheide ich ja auf jeden Fall. Also man sollte dem aber anderen nicht die Verantwortung für seine eigenen Entscheidungen unterjubeln. Ne? Und man sollte aber auch dem Menschen nicht die Entscheidung von Gott unterjubeln. Also ich verstehe unter Verantwortung halt, Gott wollte. Wollte Gott, dass dieses Kind stirbt? Das ist die Frage. Die Frage ist nicht, schuldet Gott jemandem eine Erklärung? Natürlich tut er das nicht, ne? Aber die Frage ist, wollte das Gott, ne? Also wer sich da aus dieser Verantwortungsnummer einer war, der bei dem Posting setzt, ich versuche da so rauszumogeln, das ist eine Mogelpackung, weil das fragen sich die Leute ja gar nicht, ne? Wenn ein Kind stirbt, dann fragen die sich nicht, schuldet Gott irgendjemandem eine Erklärung dafür, dass dieses Kind stirbt? Ne, diese Verantwortungsdefinition ist da natürlich nicht gefragt, sondern die Frage ist, wollte Gott, dass dieses Kind stirbt? Das ist die Frage. Ne? Ja, das ist meine Definition von Verantwortung. Wer will das? Und der das wollte, dessen Entscheidung das war, der ist verantwortlich. Naja, wenn ein Kind an Krebs stirbt, wenn es nicht gerade in der Nähe vom AKW ist, dann ist es natürlich eine menschliches Übel, aber wenn ein Kind an Krebs stirbt, ohne dass der Mensch dafür verantwortlich ist, dann ist halt Gott verantwortlich. Ne? Und also im Sinne von, dann wollte das halt Gott, ne? Ja, und das ist die Frage, der Theodizee-Frage. Da hat sich also einer versucht, in dem Suite so ein bisschen daraus zu mogeln, ne? Ja. Ja, und wenn Gott das wollte, das ist ja das, das ist übrigens der Trost darin, wenn man das so sieht, ne? Also wenn ich davon ausgehe, dass Gott will, dass ein Kind, das an Krebs stirbt, stirbt, ne, dass Gottes Wille ist, dann ist es natürlich auf jeden Fall sinnvoll, ne? Dann kann ich davon ausgehen, dass der Tod dieses Kindes in Gottes Heilsplan eine Bedeutung hat. Nicht sinnlos ist. Das ist ganz, ganz wichtig, ne, bei der Betrachtung der Welt, ne? Und auch bei der Betrachtung des Todes eines Kindes, ne? Also ich muss davon ausgehen, dass das in Gottes Heilsplan einen Sinn macht. Sinnvoll ist, ne? Gott. Und ja, und das ist die Sinnfrage. Die muss der Mensch beantworten. Aus der Nummer kommt er nicht raus, ne? Die kann natürlich lebenslang verdrängen, aber dann wird er keinen wirklichen Frieden finden. Es gibt übrigens auch eine andere Lösung der Sinnfrage. Man muss jetzt kein Theist werden, um diese Frage zu lösen. Aber das ist eine theistische Lösung. So, und jetzt kommen wir zur Passion Christi. Ne? Warum ist Gott dann ganz Mensch geworden? Naja, weil er sich solidarisch erklären wollte mit uns im Leiden. Ne? Weil er uns zeigen wollte, nicht nur im Leiden, sondern auch in der Freude. Ne? Er hat ja auch Glück erlebt. Weil er sich als Mensch mit uns Menschen solidarisch erklären wollte. Das konnte er ja nicht als Gott, ne? Das konnte er wirklich nur als ganz Mensch. Und die Passion, in der Passion können wir uns mit einem Gott identifizieren, der leidet, der auch unter seiner Begrenztheit leidet, ne? Der gegen sich selber ja rebelliert, ne? Der den Kelch ja nicht annehmen möchte, ne? Das ist eine Solidaritätserklärung. Praktisch nicht. Das ist noch viel, viel mehr. Ich mache jetzt nur einen Aspekt, einen Winzaspekt dieses unglaublich mystischen und großartigen Ereignisses. Ne? Also einer dieser Nebenaspekte ist, ich bin auch begrenzt. Ich habe mich selbst begrenzt gemacht. Ich habe mich begrenzt. Ne? Ich kann verstehen, wie ihr euch fühlt. Ne? Denn ich habe mich ja auch so gefühlt. Ich kann verstehen, dass ihr rebelliert. Denn ich habe ja auch rebelliert. Ne? Und es ist vor allen Dingen ein fast schon ein Schrei nach Versöhnung, ne? Ein Flehen um Versöhnung, ne? Versöhnt euch doch mit mir, ich liebe euch doch, ne? Das ist der wichtigere Teil der Passion, das ist ein Geschenk, ein Liebesbeweis Gottes, ne? Also der Jesus Christus am Kreuz oder Jesus von Nazareth am Kreuz ist ein Liebesbeweis Gottes, ein Beweis dafür, dass diese Welt gut ist und dass Gott uns liebt. Ja. Das kann man glauben oder nicht glauben, ich glaube das halt. Okay, und dann kommt es natürlich noch großartiger, weil die Passion ist ja nur der erste Teil der Geschichte. Der zweite Teil der Geschichte ist ja noch großartiger, weil er uns natürlich zeigt, dass dieses Kind in dem Moment, wo es gestorben ist, ich rede immer von Kindern, weil tote Kinder ist irgendwie, sterbende Kinder ist irgendwie das Schlimmste, was Menschen so sich vorstellen können, leidende und sterbende Kinder. Das macht uns Menschen ja auch zu edlen Geschöpfen, dass wir darunter so mitleiden. Dieses leidende und sterbende Kind ist von Gott geschützt, ne? Gott beschützt dieses Kind, ne? Im Leiden, im Sterben, ne? Und Gott bewahrt dieses Kind vor der Vernichtung. Das Kind ist ja nicht gestorben, aber wurde nicht vernichtet von Gott, ne? Sondern nur heimgeholt. Ne? Ja, das ist also der zweite Teil der Geschichte. Der Tod, den wir so fürchten, der ist gar nicht schlimm. Ne? Der bedeutet eben nicht Vernichtung, sondern Auferstehung. Ne? Ja, und das wollte Gott uns halt auch zeigen, indem er halt auferstanden ist. Ne? Ja, das ist also zweigeteilt, die Geschichte. Und beides hat aber den gleichen Aspekt, ne? Und deswegen kann ich gut damit leben, dass Gott für sterbende Kinder verantwortlich ist, ne? Sehr gut kann ich damit leben inzwischen. Konnte ich nicht immer, aber inzwischen kann ich das gut, ne? Also ich habe auch mit sterbenden Kindern zu tun, beruflich. Also jetzt nicht, meine Schüler sterben nur selten, aber ich hatte schon Schüler, die keine hohe Lebenserwartung haben, krankheitsbedingt, ne? Im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts. Und ich kann damit leben, dass das Teil von Gottes Heilsplan ist, ne? Weil ich davon ausgehe, dass wir uns letztendlich alle bei Gott wieder treffen. Jo, soweit so schön eigentlich. Eigentlich ist das eine schöne Geschichte. Nicht, dass Kinder sterben, das ist natürlich nicht schön, das ist tief traurig und tragisch und ganz, ganz blöd, ne? Aber halt nicht, die Sinnfrage muss man bei sterbenden Kindern nicht stellen, ne? Es ist halt sinnvoll, dass sie sterben. Teil von Gottes Heilsplan. Okay. Ja, ich denke mal, damit bin ich durch. Ich wollte mich vor allen Dingen halt mit diesen ganzen Mogelpackungen und die Theodizee-Frage auseinandersetzen, ne? Da gibt es nämlich eine Menge Mogelpackungen, wie ich finde. Und die sind nicht konsistent. Ne, also, ja, okay. Ja, das war noch ein weiterer skeptischer Wissenschaftstechnik, Literatur und Gesellschaftspodcast. Und ein bisschen Reise. Kurz Folge 30. Ja, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, ihr Anregungen oder Kritik habt oder einfach mal schreiben wollt, das fände ich auch mal ganz knorke. Ja, dann schreibt mir doch eigentlich einfach an eilig-podcast.yahoo.de. 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 Ja, und bis zum nächsten Podcast. Tschüssi, Goski.